Willkommen bei Kenosis, dem täglichen Podcast zur Tageslosung. Willkommen bei Kenosis, dem täglichen Innehalten, um sich auf Gott zu besinnen, der alles in allem ist und doch so ganz anders als alles, was ich kenne. Willkommen bei Kenosis, dem Staunen darüber, dass ich alles loslassen kann, was ich habe und was ich bin, auch alles, was ich glaube über Gott zu wissen, dass ich einfach loslassen kann und doch nichts verliere. Jesaja 5, Vers 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggerissen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das Weinberglied ist ein klassischer prophetischer Text. Es öffnet uns den Blick für Gottes Leidenschaft. Gottes Leidenschaft gilt den Menschen, gilt dem liebevollen Kontakt und gilt der Resonanz. Gottes Wunsch ist es offensichtlich, dass zwischen ihm und uns etwas ins Schwingen kommt, dass eine Beziehung entsteht und wächst, die den ganzen Menschen meint, mit Herz und Seele, mit Haut und Haaren. In unserem Weinberglied nun gibt Gott seine Enttäuschung darüber Raum und Gestalt, dass seine Avancen nicht erwidert werden. Dabei zeigt er sich sehr leidenschaftlich, sogar regelrecht bedrohlich. Was ist da nur passiert? Ich stelle mir vor, wie Jesaja, der Prophet, folkloristisch gekleidet, mit der Laute in der Hand auf dem Marktplatz erscheint und ruft: Liebe Leute, ich singe euch jetzt ein Lied vor. Heutzutage würde man so etwas auf Facebook oder Instagram posten. Damals gab es nur den Marktplatz. Und man kann sich bildlich vorstellen, wie die Leute zusammenkamen und gespannt auf das Spektakel warteten. Vom Typus her ist das Lied ein klassisches und kultisches Hochzeitslied und wurde bei der Ernte gesungen, vielleicht beim Laubhüttenfest, einem Erntefest. Der Bräutigam führt die Braut zum Weinhaus und verwöhnt sie mit Trauben und Äpfeln. Er führt mich in den Weinkeller und die Liebe ist sein Zeichen über mir. Er erquickt mich mit Traubenkuchen und labt mich mit Äpfeln, so steht es in Hohelied 2, Vers 4 und 5. Der Weinberg, der Frucht bringt, ist ein Bild für die Hochzeit. Im Herbst, wenn die Früchte gereift und geerntet sind, wird das Erntefest gefeiert und zu dieser Zeit wird auch geheiratet. Die Braut selber kann als Weinberg bezeichnet werden. Das kannten die Leute. Im Hohelied spricht der Bräutigam: Mein Weinberg gehört mir. Er redet von seiner Braut. Jesaja spricht auch von Gottes Pflanzung als der Pflanzung seiner Lust in Vers 7. Mit diesem Anfang weckt Jesaja Aufmerksamkeit. Die Leute aus Jerusalem wollen das Hochzeitslied hören. Sie feiern und sind gut gelaunt. Sie lauschen seiner Stimme und freuen sich auf seinen Gesang. Im Laufe des Lieds wird sich der Inhalt aber drastisch ändern. Und aus dem Hochzeitslied wird ein Klagelied, das am Ende mit der Androhung der Zerstörung endet. Und das ist ein Schlag, eine massive Kränkung. Das kann doch wohl nicht sein. Israel, das ist Gottes eigenes Volk, sein Augenstern. Niemals wird er zulassen, dass ihm Leid geschieht. Da sind die Zuschauerinnen und Zuschauer sich absolut sicher. Und eben diese Sicherheit ist es, die Jesaja ihnen mit Hilfe des Weinberglieds nehmen will. So seltsam es klingt, Gott will seinem Volk die Sicherheit nehmen. Und er macht ihnen klar, liebe Leute, den Platz an der Sonne, den habt ihr nicht automatisch gebucht und auf Dauer, nur weil ihr von einer jüdischen Mutter geboren seid. Es gehört schon etwas mehr dazu. Es braucht eine Beziehung, eine lebendige, eine organische Beziehung. Und zu jeder Beziehung gehört Arbeit dazu, Leidenschaft, der Wille, Wege aufeinander zu und zueinander hinzufinden, Steine aus dem Weg zu räumen, zu gießen, zu jäten, zu pflanzen, Hoffnung damit zu verbinden und auch einmal etwas zu riskieren, sein Herzblut zu riskieren. All dies habe ich getan, sagt Gott. Und nicht zu wenig. Aber was ist mit euch? Ist euch das alles egal? Lässt es euch komplett kalt? Noch vor der Androhung werden die Zuhörerinnen und Zuhörer aufgefordert, dass sie ihr eigenes Urteil sprechen. Richtet selbst, sagt Jesaja. Was soll ich noch mehr tun? Warum hat der Weinberg schlechte Trauben gebracht, während ich doch auf gute gehofft habe? Plötzlich wechselt der Stil. Und auch der Redende hat gewechselt. Der Weinbergbesitzer spricht jetzt selbst und nicht mehr der Prophet. Und auch die Zuhörenden sind nicht mehr Unbeteiligte, denen ein Lied vorgesungen wird. Sie selbst sind in dem Lied angesprochen. Sie sind mittendrin in der Geschichte. Durch das Bild vom Weinberg und seinem Winzer wird ihnen vor Augen geführt, dass sie nicht angemessen auf Gottes Bemühen reagiert haben. Der Weinberg, das sind sie selbst. Der Winzer, das ist Gott. Er hat alles Gute für sie getan. Er hat sie gehegt und gepflegt. Er hat sich um sie gekümmert. Er hat für sie gesorgt. Sie aber kümmern sich nicht um ihn. Sie nehmen ihr Wohlergehen, sie nehmen ihren Wohlstand als selbstverständlich hin. An Witwen und Waisen denken sie nicht. Fremdlinge nehmen sie nicht auf. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das Weinberglied hält den Israelitinnen und Israeliten den Spiegel vor und macht ihnen klar, was für Leute sie sind. Im Anschluss malt Jeremia ein Bild der völligen Zerstörung. Und der Entschluss Gottes steht fest. Das ist kein Ruf zur Umkehr. Es wird nicht von einem Rest gesprochen, der bestehen bleibt, sondern das Urteil ist gesprochen. Übrig bleibt allein ein enttäuschter Gott, der seine Hoffnung auf ein Volk, das sich ihm zuwendet, das seine Gebote befolgt, der all diese Hoffnung aufgegeben hat. Jesaja betont, dass Gott sein Volk geliebt hat. Das Haus Israel und das Haus Juda war ihm eine Pflanzung, an der er seine Lust gehabt hat, an der sein Herz hing. Er hoffte auf Rechtsspruch und siehe, da war Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit und siehe, da war Schlechtigkeit. Gott hat resigniert. Was wirft er dem Volk vor? Es achtet Gott nicht und seine Gebote nicht. Es kümmert sich nicht um sozial Benachteiligte. Gottes Liebe und die Liebe zum Nächsten stehen für Jesaja in einem unmittelbaren Zusammenhang. Das ist nicht zu trennen. Und hier lässt sich die Nähe zum neutestamentlichen Weltgericht erahnen, wo steht, was ihr einem meiner geringsten Schwester getan habt, das habt ihr mir getan. Gottes Liebe und Menschenliebe gehören zusammen. Wer Gott liebt, kann den Nächsten oder die Nächste nicht leiden lassen. Wer den Nächsten leiden lässt, kann Gott nicht lieben. Denn Liebe bedeutet immer Arbeit. Gott investiert in seinen Weinberg. Und wir alle leben von solchen Investitionen Gottes. Jesaja malt uns vor Augen, diese Investitionen hat Gott sich etwas kosten lassen. Gott ist im Weinberg, sieht der enttäuschte Gott, nicht der Allmächtige, der die Geschicke lenkt, der unbewegte Beweger, der sich das alles gleichmütig ansieht, sondern Gott ist mittendrin in der Geschichte. Und er ist enttäuscht. Was fangen wir mit diesem enttäuschten Gott nur an? Was fangen wir mit dem Gerichtswort an? Was machen wir mit diesem eigentlich so schönen Hochzeitslied, das zu so einem traurigen Ende führt? Dazu müssen wir verstehen, in welcher Zeit das Lied gesungen wird. Israel lebt in Friedenszeiten. Der syrisch-ephraimitische Krieg war noch nicht ausgebrochen mit seinem verheerenden Ende. Der Prophet Jesaja sah keinen Anlass für ein Heilswort in einer Zeit des Heils. Ganz im Gegenteil. Er sieht die Zeit gekommen, Israel ihre Ungerechtigkeiten, ihre Rechtsbrüche vorzuwerfen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Er will ihnen sagen, Leute, das kann nicht gut ausgehen. In einer Zeit, wo alles toll und rosig aussieht, will er sie zur Vernunft bringen. Sie sollen Recht und Gerechtigkeit walten lassen. Sie sollen Nächstenliebe üben. Sie sollen Gott die Ehre geben. In dieser Zeit, in denen Menschen sich selbst genügen und so selbstgerecht sind, ist ein Heilswort, ein Weiter-so, nicht angemessen. Das hätte sie ermutigt, mit ihrem Lebensstil fortzufahren. Ein Gerichtswort hat nicht das Ziel, zu vernichten. Selbst wenn Jesaja hier ein Bild der totalen Vernichtung des Weinbergs malt. Das Gerichtswort hat das Ziel, dass Menschen umkehren und sich auf einen neuen gerechten Weg begeben. Und so und auf diese Art und Weise kann ein Gerichtswort ein Heilswort werden. Wenn es dazu führt, dass Menschen umkehren und sich wandeln. So wie Gott sich auch wandeln kann. Denn Gott bleibt ja nicht für immer der enttäuschte Liebhaber, der nur noch vernichten und zerstören will. Auch bei Jesaja selbst finden sich neben Gerichtsworten auch immer wieder sehr schöne und ermutigende Heilsworte. Heute, am Sonntag Reminiscere, befinden wir uns am zweiten Sonntag in der Passionszeit. Der Sonntag hat seinen Namen von Psalm 25, Vers 6. Denke Gott an dein Erbarmen und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Der Psalmbeter erinnert Gott an sein Erbarmen und an seine Treue, die er seinem Volk in der Vergangenheit gezeigt hat. Aus dieser Erfahrung heraus ist er sich sicher, dass Gott sich auch in Zukunft als der Treue zeigen wird, der barmherzig ist gegenüber seinen geliebten Kindern, an denen er doch mit seinem Herzen hängt. Und so zeigt uns dieser Sonntag und zeigt uns dieser Text, die Passionszeit hat beides. Licht und Dunkelheit. Zunächst führt sie uns in die Trauer. Es braucht die Dunkelheit, um das Licht der Osterkerze wahrnehmen zu können. Der Zorn und die Enttäuschung sind bei Gott niemals das letzte Wort. Die Leidenschaft, die auch in diesem Lied so klar zu spüren ist, wird sich wieder wandeln und zu strahlender, heller, leuchtender Liebe werden. Darauf dürfen wir hoffen. Amen. Sei still und erkenne, ich bin Gott. Sei still und erkenne, ich bin. Sei still und erkenne. Sei still. Sei. Der Herr schenke dir die Fülle seines lebendig machenden Geistes, auf dass du durch diesen Geist dein Leben neu gestaltest. Der Herr schenke dir seine Gnade und seine Kraft, auf dass dein Mut erstarke und deine Seele nicht zage. Der Herr schenke dir innere Ruhe und Beständigkeit, auf dass Friede und Freude bei dir einkehre.